Einfach Europa. Der Podcast mit Themen aus der EU, die deinen Alltag betreffen. Und hier kommen für dich Niklas Nienaß und Sebastian Raviol.
Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge von Einfach Europa. Mein Name ist Sebastian Raviol und ich sitze neben
Niklas Nienaß.
Niklas, wir haben hier 10 Folgen im Keller des Europäischen Parlaments hier in Brüssel, hier im Aufnahmestudio schon aufgenommen, bis zur Europawahl war das. Und wir haben immer Themen für euch im Gepäck gehabt, von denen wir sagen, die laufen hier in Brüssel so ein bisschen unbemerkt, aber die sind für euch da draußen wichtig. Wir wollen die euch möglichst einfach erklären. Nach diesen 10 Folgen und nach der Europawahl sitzen wir wieder heute hier im Keller des Parlaments, aber die Karten sind neu gemischt. Deine Zeit als Europaabgeordneter endet in 2 Wochen, meine Zeit als dein Sprecher auch.
Ja, genau, aber wir haben uns trotzdem überlegt, dass wir weitermachen wollen, zumindest, naja, eigentlich auch gerne im Europäischen Parlament, aber das wird ja leider nichts, sondern stattdessen diesen Podcast weiterzumachen, weil wir gesagt haben, das Thema oder die Themen bleiben interessant und bleiben wichtig. Man muss viel, viel mehr über Europa erfahren. Das ist so die Quintessenz, die ich in den letzten 5 Jahren irgendwie gelernt habe und wir, glaube ich, insgesamt so festgestellt haben. Und deswegen wollen wir gerne weitermachen. Ein bisschen anders, ein bisschen aktueller auch, aber auch gerne weiter mit einer gewissen Tiefe. Und deswegen werden wir mal ein bisschen noch testen und ausprobieren, wie wir es euch am besten recht machen. Aber wir haben uns überlegt, zumindest für diese Folge, dass wir sehr aktuell sein wollen, jetzt mal ein paar aktuelle Themen machen und dann vielleicht in Zukunft noch mal ein bisschen detaillierter, eine längere Folge zu was Allgemeinerem. Das werdet ihr also sehen und ich hoffe, euch gefällt das Ganze und wir würden uns natürlich extrem freuen, wenn ihr uns auch Feedback gebt und immer sagt, wie ihr das fandet, was ihr besonders gut fandet und was wir vielleicht noch ändern können. Aber eins bleibt fest, wir wollen weitermachen und wir wollen diesen Podcast gerne weiterführen und Europa einfach weiterhin erklären.
Eine dieser neuen Ideen, wie du gerade gesagt hast, ist auch das Format, das wir heute machen. Wir haben gesagt, wir schnappen uns 3 Blöcke. Der erste Block ist EU. Wir werden über die Europawahl natürlich sprechen, die jetzt 4 Wochen hinter uns liegt. Was ist da eigentlich passiert? Welche Konsequenzen hat das? Der zweite Block dreht sich um Berlin, um Bundespolitik. Und da ist gerade die Deutsche Bahn in aller Munde bei der EM. Da gehen wir näher drauf ein, wie kann man das Ganze denn politisch lösen? Und als dritten Block haben wir für euch bereit, immer mal wieder ein Nerd-Thema, mal böse gesagt. Aber auch da ist unser Anspruch zu sagen, das läuft so ein bisschen unbemerkt. Lasst es euch einfach mal einfach erklären und ja, da steckt einiges Spannendes dahinter. Heute geht es um China und den Mond, aber dazu gerne später mehr. Niklas, lass uns direkt einsteigen mit dem ersten Block, mit der Europawahl. Alle haben davor gesagt, Mensch, da droht ein Rechtsruck, jetzt haben wir die Zahlen schwarz auf weiß. Es war lange die Frage, wer wird denn Zweiter, wer landet hinter, also bei den deutschen Ergebnissen, wer landet hinter der CDU? Werden es die Grünen, werden es die SPD, kann man es verhindern, dass es die AfD ist? Seit dem 9. Juni wissen wir ganz deutlich, nee. Die sind ganz, ganz deutlich vorne gelandet mit 15,9%, vor der SPD mit 13,9% und vor den Grünen mit 11,9%. Aber lass uns vielleicht mal, bevor wir da so allgemein analysieren, auf dich persönlich gucken. Für dich persönlich hatte diese Wahl starke Konsequenzen. Du warst auf dem Listenplatz 14 bei den deutschen Grünen und sie haben nur noch 12 Plätze bekommen. Wie hast du diesen 9. Juni erlebt? Du warst in Rostock, ne?
Ja, ich war in Rostock. Ich habe ja in Mecklenburg-Vorpommern Wahlkampf gemacht und ich muss sagen, ich hatte eigentlich ein sehr positives Gefühl. Wir haben einen, würde ich mal sagen, soliden Wahlkampf gemacht, ohne viele Ausreißer, aber auch ohne Patzer. Und zugleich waren irgendwie alle so ein bisschen an der Erwartungshaltung, ja, so 14-15% werden wir kriegen. Das wären so 14-15 Sitze.
So waren ja auch die Umfragen
bis dahin, ne? Genau, und deswegen war bei mir auch so ein bisschen persönlich natürlich die Erwartung, dass das schon wieder wird. Und dann habe ich, also man kriegt als Abgeordneter oder halt als Kandidat dann auch ein bisschen früher schon die ersten Hochrechnungen von Nachwahlbefragungen und so weiter. Das ist noch nichts ganz Genaues, aber man sieht so eine Tendenz. Und die ersten gab es halt irgendwie um, ich glaube, 14 Uhr und da waren halt, standen halt schon 12%. Und dann war bei mir natürlich das Herz erstmal in die Hose gesackt. Ich bin auch ganz ehrlich, ich habe erstmal 2 Gläser Schnaps getrunken, weil ich sehr, sehr nervös wurde auf einmal. Dann sind die Zahlen noch mal ein bisschen hochgegangen, aber am Ende sind ja tatsächlich wieder runtergegangen und das war dann doch ein sehr, sehr desaströser Abend. Also es war wirklich schockierend, einfach weil es überraschend war. Viele andere Kolleginnen und Kollegen, die einen weiter hinterliegenden Listenplatz hatten, die waren schon davon ausgegangen, dass sie nicht mehr reinkommen. Ich hatte schon eher damit gerechnet, nochmal wiedergewählt zu werden. Und deswegen war das natürlich erstmal ein Schock. Aber jetzt sind es auch schon wieder eine Zeit her. Und ich habe jetzt auch genau geguckt, wie geht es jetzt weiter und was werde ich noch machen. Ich muss aber auch sagen, ein bisschen was Privates, ich werde bald heiraten und so eine Entscheidung, ne, also so ein Job, so ein Europaabgeordnetenjob ist nicht ein Job für eine Person, das ist ein Job für die gesamte Familie. Und deswegen ist die Entscheidung, wie man weitermacht, gerade in der Politik, eben auch eine Frage für die gesamte Familie. Und deswegen werde ich das mit meiner Frau besprechen und dann mal schauen. Und dann werden wir jetzt mal so in der nächsten Zeit evaluieren, wo es hingeht, wie es weitergeht. Ich habe verschiedene Ideen, werde da jetzt noch nicht zu viel zu verraten, aber werde das natürlich an gegebener Stelle dann auch mal erzählen, wie es da bei mir persönlich
evaluieren, wie es weitergeht. Da spricht noch mehr der Politiker als der Ehemann.
Habe ich meiner Frau so gesagt. Wir müssen das mal evaluieren.
Okay, dann arbeitet das mal aus. Aber lass uns noch mal ganz kurz auf die Wahl zu sprechen kommen. Ich habe es hier in Brüssel mit dem Team verfolgt. Wir waren hier in einem großen Raum mit den Grünen aus ganz Europa gesessen. Und als die deutschen Ergebnisse, wir haben das dann um 18 Uhr bekommen, vorgelesen worden sind, das war totale Stille im Raum. Menschen sind auch zum Teil rausgegangen, haben hemmungslos geweint. Es war brutal und ich muss auch sagen, im Team selber hat es ein paar Tage gedauert, das Ganze zu realisieren, auch mit den Ausmaßen für die EU. Wann hast du das realisieren können und wirklich gesagt, okay, jetzt habe ich mich sortiert, jetzt schaue ich mal nach vorne?
Ja, das hat schon ein bisschen gedauert. Ich glaube, es ist so ein bisschen, man steht halt so ein bisschen ohnmächtig davor und denkt so, das wollte ich so nicht. Und das gilt ja nicht nur für mein persönliches Ergebnis, das gilt auch für die, ne, das gilt für die Arbeit, die ich und die wir im Team ja gemacht haben und vorangebracht haben, die wir aufgebaut haben, wo wir jetzt eigentlich viel zu machen wollten, das jetzt einfach nicht mehr geht. Und es gilt aber auch für diese Gesamtzusammensetzung des Parlaments, wo man dann da steht und denkt so, boah, puh, das wird echt schwierig. Wir haben auch als Fraktion wahnsinnig federn lassen müssen. Und da wird sehr, 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 sehr kompliziert. Und wie diese ganze Arbeit auch mit den vorausstehenden Herausforderungen, Stichwort Haushalt, Stichwort die Krisen werden ja immer mehr, wie das mit einem geschwächten Europaparlament stattfinden soll, wird schwierig, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ich glaube, es hat für mich auch bestimmt eine Woche oder zwei gedauert, um das Ganze erstmal so zu realisieren. Und ja, damit irgendwie vernünftig umzugehen.
Wir sind jetzt ein paar Wochen später auch schon schlauer, was das Ergebnis für die Arbeit im Parlament bedeutet. Es war ja auch die große Frage, wie die Konservativen, wie die FDP unter Manfred Weber jetzt agiert. Suchen die die Kooperation mit den Grünen oder schielen sie weiter nach rechts? Ich glaube, die Antwort ist jetzt recht deutlich geworden nach den letzten Wochen, oder?
Weiß ich nicht. Ich bin mir da nicht ganz sicher. Ich glaube, die EVP fährt gerade eine ziemlich schlaue Doppelstrategie. Und zwar, also für sie selber, ja. Also bei der EVP geht es ja immer um Macht. Es geht ja immer um den Machterhaltungsgrundsatz der Christdemokraten. Gottgegebene Macht für die Christdemokraten, so das Selbstverständnis. Da ist jetzt die Überlegung, wie kann man das möglichst gut aufrechterhalten. Und natürlich, wenn man so eine Koalition in Anführungszeichen macht, wie man sie in der Vergangenheit, in den letzten 5 Jahren hatte, dann muss man auch mal von außen betrachtet sehen, dass die EVP natürlich da die rechtsaußen Anlieger waren. Also die Renew, die Liberalen, sind wesentlich progressiver als unsere FDP. Und die Sozialdemokraten halt auch noch ein bisschen linker als unsere SPD, als unsere gerade auch Scholz-SPD. Und dann waren die Grünen auch noch häufig mit bei den Deals dabei. Das heißt, wenn die EVP mal was durchsetzen wollte, hatten die es häufig schwierig. Und gerade bei gesellschaftlichen Themen hatte sie echt immer Probleme, weil dann teilweise sogar die linke Mehrheit im Parlament gegen die EVP gestimmt hat. Und das spielt die EVP jetzt aus, weil ohne sie geht gar nichts. Und sie sagen jetzt, glaube ich, guck mal, Leute, wir wollen mit euch eine proeuropäische Koalition machen, aber zu unseren Konditionen. Und wenn ihr nicht mitspielen wollt, dann können wir immer noch mit den rechten Kräften machen, was wir wollen. Das heißt, diese linke Mehrheit für gesellschaftlich progressive Ideen, wie zum Beispiel LGBTQ-Free-Zones, wie zum Beispiel das Recht auf Abtreibung, wie zum Beispiel den Klimanotstand ausrufen. Ja, das sind alles Sachen, wo die wo die EVP dagegen gestimmt hat, und wir das aber mit einer linken Mehrheit durchbringen konnten, gemeinsam mit den Renew, das gibt es in Zukunft nicht mehr. Und da kann die EVP dann immer sagen, guck mal, wenn ihr nicht wollt, dass wir mit den Rechten jetzt richtig hardcore was durchsetzen, weil die sind happy über jedes Angebot, was sie kriegen, ein Gesetz mitzubestimmen, dann müsst ihr uns was geben. Und dann müsst ihr uns mehr Einfluss bei den Kompromissen geben, die wir machen. Das heißt, wenn wir so eine Koalition machen aus 3 oder 4 Parteien, wahrscheinlich eher 4, also man wird die Grünen sicherlich eher benötigen, dann nur unter der Voraussetzung, dass die EVP wesentliche Punkte mitbestimmt. Und ich glaube, das ist das, was die EVP gerade versucht zu spielen. Sie versucht immer noch auf beide Seiten zuzugehen. Ich glaube, was wichtig ist, jetzt gerade in den Verhandlungen, ist von der Leyen persönlich auch immer noch mal klarzumachen, ob sie vorgeschlagen wird oder nicht, hängt ja von der Bundesregierung ab, die aus der Ampel besteht. Und die Ampel sind ja genau die 3 anderen Koalitionspartner, die gerade hier verhandelt werden. Das heißt, man kann natürlich sagen, wir wollen einen davon nicht, sei es Renew, S&D oder Grüne nicht, und nehmen stattdessen zum Beispiel die ICA, also eine rechte Partei. Aber dann darf man sich nicht wundern, wenn man eben nicht vorgeschlagen wird als Koalitionspartner, als Kommissionspräsidentin. Und das ist das, was eigentlich, wo die Macht gerade ja auch bei den Grünen insbesondere liegt, da wirklich jetzt zu sagen, es gibt diesen Vorschlag für Kommissionspräsidentin nur, wenn es eben auch eine entsprechende Koalition auf europäischer Ebene gibt. Und da nähern wir uns, glaube ich, gerade auch schon drauf zu. Es gab ja jetzt zum Beispiel, dass Pedro Sanchez, der ehemalige spanische Ministerpräsident, jetzt Ratspräsident werden soll, denn die hohe Außenbeauftragte, also die Außenministerin Europas, wird die estische liberale Ministerpräsidentin. Also da formiert sich diese Dreierkoalition schon. Und jetzt muss man noch gucken, dass man das Ganze über die Ziellinie bringt. Dafür braucht man entweder die ICA oder eben die Grünen.
Wir werden in der nächsten Folge wieder monokausal arbeiten und uns ganz, ganz ausführlich um die Kommissionspräsidentin kümmern. Und den Weg dahin, ist das noch demokratisch? Aber heute, Niklas, machen wir so ein bisschen Wahlnachlese noch. Und eine der großen Fragen ist auch, warum ist das mit den jungen Leuten so krachend schief gegangen? Also ich glaube, naiverweise haben manche Parteien, vielleicht die Grünen und auch die SPD, gedacht, die jungen Leute, die ab 16-Jährigen, die jetzt neue wählen dürfen auch, die sind automatisch eher links- oder grün orientiert. Und das war ja ein völlig falscher Gedanke, ne?
Ja, ich denke schon. Ich glaube, dass wir so eine, so einen Automatismus der Geschichte erwartet haben. In Form von, junge Leute sind immer progressiver und werden immer grüner und linker werden und progressiver wählen. Und das ist nicht so. Das wissen wir eigentlich, um ehrlich zu sein, schon länger. Weil die Franzosen haben genau dieses Thema schon vor 5 oder vor 10 Jahren gehabt. Wir kennen es auch aus den USA. Und ich glaube, das große Problem ist, dass wir halt das Internet wahnsinnig unterschätzt haben. Und damit meine ich jetzt gar nicht, dass die Parteien oder Olaf Scholz oder wer auch immer einen fucking TikTok-Channel aufmacht. Das ist nice to have, aber es ist so das Minimum, was man machen müsste.
Du hast ja auch gesehen, kurz vor der Wahl gab es ganz, ganz viele Politiker, die sich noch frisch angemeldet haben auf TikTok.
Und das ist aber auch
kein Erfolg.
Genau, aber das ist aber auch egal. Also ganz ehrlich, weil die Sache ist doch, sobald da ein Logo draufsteht, sei es SPD, sei es CDU, sei es Grüne, was auch immer, ist es ja auch AfD übrigens, ne, ist es gar nicht mehr so interessant für junge Leute, weil die wissen, aha, das ist jetzt Parteipropaganda. Ist ja auch logisch, ist auch gut so, ja. Also junge Menschen sind, glaube ich, im Internet viel quellenbewusster als ältere Leute, die einfach alles glauben, was da steht. Ja,
weiß ich jetzt nicht.
Ich habe schon das Gefühl manchmal, ne? Also bei vielen Dingen. Das Problem ist, oder was die Rechten, glaube ich, an rechten Strukturen in den vergangenen, würde ich mal sagen, mindestens 10, wenn nicht sogar 15 Jahren gemacht haben, ist dieses Groundwork aufgebaut. Ja, die sind viel, viel tiefer in die Tiefen des Internets runtergegangen und haben da Diskussionen geführt und haben da rechte Verschiebungen gemacht. Also ich rede über Reddit-Pages, ja, über Meme-Pages, wo die ganzen Memes, die am Ende auf Instagram laufen, überhaupt erst herkommen. Ja, die von Instagram, die werden ja nicht von Leuten erstellt, die werden gesucht. Ich rede von 4chan, wirklich von der Hölle des Internets, wie das sich manchmal selbst bezeichnet. Das ist auch wirklich schlimm da. Und das sind alles Seiten. Ich war da früher als Jugendlicher mal unterwegs und habe wirklich gemerkt, am Anfang war das einfach nur ganz viel Klamauk und viel Quatsch und viel, viel Blödsinn. Und das ist sehr, sehr schnell viel, viel sexistischer, viel, viel rassistischer, auch antisemitischer geworden und hat sich immer weiter radikalisiert. Und da sind dann wirklich auch rechte Strukturen darauf aufmerksam geworden, dass, hey, das sind irgendwelche Gamer-Jungs, ja, und die haben keinen Freundeskreis außerhalb von der Gaming-Community und die spreche ich an. Und den gebe ich jetzt hier irgendwie, dann gibt es auch diese ganzen Tendenzen zu Incel-Bewegungen und irgendwelche Dating-Tipps und irgendwelche ekelhafte toxische Maskulinität, ja. Das aber wurde kontinuierlich vorangetrieben, dass in diese Communities, wo Leute die Sorgen, die Nöte, die Bedürfnisse haben, die gerade, wie sagt man, verwundbar sind, dass die angesprochen wurden. Und ganz ehrlich, das ist ein, das ist eine Taktik der Rechten seit, also ich weiß nicht wie lange, schon immer, junge Menschen, insbesondere junge Männer, mit Problemen aktiv anzusprechen und denen zu sagen, guck mal, es gibt eine Lösung für dein Problem, nämlich Ausländer raus. Also so ganz plump, ja. Und das wurde, oder die bösen Frauen oder die bösen Feministen, die bösen Grünen, die bösen Linken, all diese Sachen. Und das wurde halt kontinuierlich gemacht, nur halt im Internet. Früher waren die Baseballschlägerjungs mit irgendwelchen CDs auf Schulhöfen unterwegs, jetzt sind sie es halt im Internet. Und wir haben das komplett verpasst, zu verfolgen, zu sehen und da irgendwas gegen zu machen.
Ich glaube, all die großen Parteien, die Verluste auch erlitten haben, haben, du sagst es, Verwundbarkeit der jungen Menschen, die haben die vollkommen verkannt. Die haben gesagt, euch geht's doch gut, irgendwie. Wir haben hier Lösungsangebote, hier ist noch der Klimawandel, aber dass es denen gerade nicht so gut geht, beziehungsweise dass sie Ängste haben, ist verkannt worden. Die Publizistin Marina Weißband hat zum Beispiel gesagt, dass die AfD das Thema Angst super besetzt hat aus deren Sicht. Zitat ist von ihr, es ist eine Generation der jungen Menschen, die nicht in Aussicht hat, dass es ihnen besser gehen wird als ihren Eltern, sondern die starke Abstiegsängste hat. Und ich glaube, das ist doch verkannt worden von den großen Parteien, die außer, wir sind jetzt alle gegen rechts, keine Ansprache für die jungen Menschen gefunden hat.
Ja, das würde ich unterstützen und gerade auch so in so schwierigen Zeiten wie jetzt. Es sind multiple Krisen und da dann halt nicht zu sagen, wir schaffen das und das ist der Weg und das ist die große Vision und ja, wir müssen jetzt mal in die Hände spucken, aber dann wird es auch wieder besser. Das hat gefehlt. Und stattdessen immer nur zu sagen, wir maukeln uns da irgendwie durch und die anderen sind alle böse und alle gegen rechts und sonst was. Aber so vergessen zu erzählen, warum gegen rechts? Warum ist Demokratie wichtig? Wofür denn? Ja, und das fehlt. Und das, oder das hat gefehlt und das fehlt auch immer noch. Und dann ist natürlich die Frage der Ort. Und wie gesagt, ich sage, dass da das Internet auch total verkannt wurde. Dass das komplett, also auch missverstanden wurde. Das Internet ist nicht nur Instagram. Das Internet ist nicht nur TikTok. Ganz im Gegenteil. Und das wurde nicht verstanden, das wurde nicht gemacht. Und deswegen, das sind multiple Fehler, glaube ich, die gleichzeitig sind, wo die AfD und viele rechte Parteien, die globale Rechte, nicht so gut globalisiert wie die Rechte, ist ja auch witzig, dass die da richtig gut agieren. Und das eben nicht erst seit heute. Und auch nicht erst seit gestern, sondern wirklich schon seit 15 Jahren.
Was ich die letzten Wochen so vermisse, ist eine geordnete Aufarbeitung. Es stehen wieder Wahlen an im Osten, wir haben eine Bundestagswahl vor der Nase. Bekommst du da Mehrwert? Wird das in den Parteien, auch bei den Grünen, aufgearbeitet? Bekomme ich das nicht so mit?
Also es passiert einiges. Ich glaube, dass natürlich die Parteien jetzt kein Interesse haben, sich öffentlich zu zerfleischen. Das ist jetzt nicht unbedingt, was man braucht, aber es findet ein Aufarbeitungsprozess statt. Ich weiß, dass in der SPD es richtig brodelt, weil man darf auch nicht vergessen, klar, die sind jetzt irgendwie noch besser abgeschnitten als wir, aber die haben, glaube ich, das schlechteste Ergebnis seit der SPD eingefahren. Ne? Also es gab nur ein schlechteres Ergebnis und da war die SPD noch nicht die SPD, sondern irgendeine Vorläuferorganisation 1800, schlag mich tot. Also das ist Wahnsinn und bei denen brodelt es gerade ganz, ganz immens, auch gerade in der Frage, was macht man gerade im Haushalt auf Bundesebene. Und bei uns Grünen ist es auch so, dass es da so einen Konsultationsprozess gibt. Da bin ich aber jetzt auch noch nicht im Detail sicher, ob das ausreichend ist, muss ich ganz ehrlich sagen. Da werde ich mich auch noch dran beteiligen, weil ich das einfach für wahnsinnig wichtig erachte, einfach aus Fehlern auch zu lernen. Und das sind ja unterschiedliche Punkte. Das sind strategische, das sind organisatorische, das sind auch thematische. Das sind ja verschiedene Faktoren, die da zusammenkommen. Du kannst ja nicht sagen, das eine Ding, das hat uns, also auch diese Veggie-Day-Debatte in Anführungszeichen, die wir mal vor Jahrzehnten hatten, das war ja nicht der Veggie-Day, der uns irgendwie 5% runtergezogen hat. Sondern es ist eine Akkumulation von Dingen. Und das muss man, glaube ich, analysieren und gucken, was da falsch gelaufen ist und wie man sich dann neu aufstellt.
Ich glaube, wir könnten hier noch viel, viel tiefer ins Detail gehen, was das Thema angeht. Aber lass uns zum nächsten Punkt übergehen, dass wir dafür noch ausreichend Zeit haben. Wir haben gesagt, als zweites Thema wollen wir so ein bisschen nach Berlin schauen. Was ist gerade so bundespolitisch das größte Thema? Und in diesen Tagen ist es die Deutsche Bahn. Mal wieder, könnte man sagen, aber im Gegensatz zu den üblichen Diskussionen über die Deutsche Bahn ist es diesmal ein Thema für ganz Europa, ein Thema für die ganze Welt. Zumindest hat der Fahrgastverband Pro Bahn jetzt gesagt, die ganze Welt lacht über Deutschland. Die österreichischen Fans kamen zu spät zu einem ihrer Spiele und haben dann ein eigenes Lied angestimmt. Die Deutsche Bahn ist so im Wasch, haben sie gesungen. Also das, was wir im Prinzip, du als Pendler, ich als Pendler schon die ganze Zeit erleben, ist jetzt ein ganz großes Thema. Die ganze Welt sieht quasi das Malheur, was wir hier in Deutschland haben. Ich glaube, du hast auch schon ausreichend Erfahrung gemacht mit der Deutschen Bahn. Ich glaube, das Härteste, ja, was ich von dir mal gehört habe, war nach dem Parteitag im November, dein Heimweg nach Rostock, über 10 Stunden bis spät abends.
Nee, 18 Stunden ist noch, läuft gut. Also ich fahre ja immer von Brüssel nach Rostock mit dem Zug. Das sind regulär, wenn alles gut läuft, 9 Stunden. Auch geil, weil ich nämlich in Köln den Umstieg. Ist immer so, dass der Zug nach Hamburg 5 Minuten fährt, bevor ich ankomme. Sodass ich dann nach einer Stunde, also 55 Minuten warten muss. Das heißt, es ist einfach schon eine Stunde länger, als es sein müsste, wenn man es gut takten würde. Aber wenn es gut läuft, sind es 9 Stunden. Und wenn es ich dann so eine Verspätung habe, dann sind es so 10, sind normal. Ja, also ist so in der Regel normal. Das Längste, was ich hatte, das war aber auch während Schneesturm und Corona und alles Mögliche, und da bin ich am Ende sogar noch auf den Flieger umgestiegen, waren tatsächlich,
das müssen wir, glaube ich, zensieren mit dem Flieger,
36 Stunden. Ich bin 36 Stunden unterwegs gewesen. Also ich glaube, da ist, und als dann nichts mehr ging und ich unbedingt hier hinkommen muss. Und das Geilste war, dann kam ich hier hin, bin von Hamburg nach Paris geflogen, von Paris dann mit dem Zug hier nach Brüssel gefahren. Und dann kam ich hier hin und als ich ankam, war so, ja, die Verhandlungen, die ganz wichtigen über den Haushalt, die wurden jetzt doch abgesagt, weil die andere Kollegin mit dem Auto im Schneechaos stand und nicht kam. Und ich dachte so, danke für gar nichts. Aber die Sache ist einfach, dass die Bahn, und ich glaube, da hat jeder so seine Geschichten, du wahrscheinlich auch.
Ja. 6 Uhr morgens bei 0 Grad am Bahnsteig und dann kriegst du 5 Minuten vor Abfahrt die Meldung, Zug fällt einfach aus.
Ja.
Es ist, glaube ich, ein Klassiker. Und wir wollen euch auch nicht langweilen mit diesen Geschichten, weil die hat wirklich jeder erlebt. Aber wir wollen so ein bisschen auf das System der Deutschen Bahn gucken, was unfassbar unter Druck steht. Wir hatten vor ein paar Tagen eine riesen Aufregermeldung vom Spiegel, der gesagt hat, jetzt sollen auch noch einige Fernverbindungen, die nicht rentabel sind, wegfallen. Besonders der Osten sei betroffen. Man muss aber wirklich sagen, also wir sind jetzt ein paar Tage später auch schlauer, was das angeht. Das ist so nicht ganz richtig. Die Deutsche Bahn hat es schon dementiert. Aber wer den PR-Sprech kennt und zwischen den Zeilen liest, der achtet auf so Worte wie derzeit ist es nicht geplant, diese Verbindungen zu streichen. Also da ist Druck drauf und es können Verbindungen nach nächstem Jahr wegfallen, das ist jetzt klar. Es ist auch klar, dass diese Trassengebühren steigen, also diese Gebühren, die pro gefahrenen Kilometer da anfallen, was dann umgelegt wird auf die Ticketpreise. Also es ist viel Druck drauf und es kann in Zukunft da was passieren. Niklas, jetzt mal, dass wir ein bisschen uns nach vorne drehen, politisch gedacht. Wie lässt sich das Ganze lösen? Es gibt einen unfassbaren Sanierungsstau. So viel sogar, dass Bruno Ramelow, der Ministerpräsident von Thüringen, sagt, er will auch ein Sondervermögen, wie es das für die Bundeswehr gibt. Er will auch 100 Milliarden Euro für die nächsten 10 Jahre. So viel Sanierungsstau gibt es aus seiner Sicht. Wie ist das Ganze denn politisch zu lösen? Da ist so ein Riesenberg vor uns, den wir gar nicht so lösen können.
Das ist auch, das ist wahnsinnig schwierig, weil einfach politisch so viel falsch gelaufen ist. Wir haben ganz viele Stellschrauben, an die wir ran müssen. Aber was wir als allererstes mal brauchen, ist ein politisches Bekenntnis, dass man das eben will. Und das ist das, was eigentlich hauptsächlich fehlt. Wir haben ja in der Vergangenheit immer Verkehrsminister gehabt, die zwar gesagt haben, ja, wir machen was für die Bahn, aber die das, glaube ich, auch persönlich und politisch nicht wollten. Punkt.
Da gab es eher andere Projekte wie die Maut, die großartig gelaufen sind.
Ja, das zum Beispiel. Aber vor allen Dingen Projekte, die sich aufs Auto fokussiert haben. Und wir sehen das auch immer noch. Wenn man wirklich die Bahn modernisieren wollen würde, würde man nicht das Fünffache für die Autobahn ausgeben. Ne? Und das sind so Punkte, wo man sieht,
dass wir mittlerweile soweit sind, dass mehr Geld, seit 2 Jahren mehr Geld in die Bahn fließt in Deutschland als in Autobahnen.
Ich glaube nicht, mit dem letzten Haushaltsvorschlag immer noch nicht.
Die Zahl habe ich frisch rausgesucht, es sind 114 Euro pro Kopf mittlerweile und seit, wie gesagt, 2022 mehr als jetzt in Autobahnen oder in Bundesstraßen fließen. Die 114 Euro sind auch nicht wahnsinnig viel, die Schweizer investieren 450 Euro pro Kopf.
Und man muss ja auch sagen, guck mal, die Sache ist, wir haben einen Rückstau, das heißt, wir müssen einmal unterscheiden, wir haben Investitionsstau, wo wir einfach nur sanieren müssen, das heißt, um den Zustand, den wir haben, zu erhalten, müssen wir Geld investieren, dann wenn wir das investieren, haben wir noch nichts gewonnen, dadurch wird kein Zug schneller, sondern wir erhalten nur die schlechten Verbindungen, die wir derzeit haben. Und dann haben wir eigentlich das Bedürfnis, mehr auszugeben. für andere Bereiche. Wir haben aber auch das Bedürfnis oder die Notwendigkeit, eigentlich auch die Organisation zu verändern. Deswegen, ich will drei Punkte ansprechen. Und das dritte ist nochmal dieses politische, damit wir anfangen, dieses politische Verständnis. Warum wollen wir das denn überhaupt? Und da reden viele über das Klima und ist auch richtig. Bahnfahren ist das Beste fürs Klima, was man machen kann vom Transport her. Gar keine Frage. Aber um ehrlich zu sein, ist es auch eine Frage von öffentlicher Daseinsvorsorge. Und das ist eben das Ding. Nicht jeder kann sich ein Auto leisten. Nicht jeder kann Auto fahren, weil die Leute vielleicht zu alt sind und nicht mehr fahren sollten und auch nicht mehr fahren wollen, weil sie zu jung sind. Unter 18 darfst du nicht fahren. Oder weil man vielleicht auch abends mal ein Bierchen trinken will und dann nicht mehr fahren sollte. Und es gibt genug Leute auf dem Land, die das trotzdem tun. Und das ist wahnsinnig gefährlich. So, weil einfach ÖPNV und insbesondere die Bahn nicht da ist. Und dann sehen wir auch, dass gerade Regionen, deswegen regt mich das auch so auf, dass darüber diskutiert wird, in Ostdeutschland abzubauen, wo die Regionen schon schwach sind, wird dann nochmal zusätzlich abgebaut. Ja, was ist denn das für ein Zeichen, wenn wir den Leuten sagen, boah, ihr fühlt euch so, dass der Staat nicht funktioniert, ihr fühlt euch so, dass euch die Daseinsvorsorge nicht da ist. Deswegen, in Anführungszeichen, wählt ihr vielleicht auch AfD. Und deswegen sind ja die Wahlergebnisse in Ostdeutschland wesentlich AfD-lastiger als an anderen Regionen. Und was machen wir? Wunderbar, wir drehen uns euch nochmal die Verbindung ab nach Ostdeutschland, indem wir nochmal den Zug da nochmal dezimieren. Das ist ein katastrophales Zeichen. Das heißt, gerade Bahn und ÖPNV insgesamt, ist ja nicht nur eine Sache von Klimaschutz, sondern es ist eine Frage von Beteiligung von Menschen an dieser Gesellschaft und an eben dem Staatsfunktionieren. Und deswegen muss das da sein.
Da sind wir völlig einer Meinung. Aber jetzt machst du gerade einen Riesenfass auf. Ja. Weil du sagst im Prinzip, jetzt mal böse gesagt, diese unrentablen Strecken sollen erhalten werden. Wir müssen aber investieren und die Ticketpreise sollen nicht steigen. Das ist ja
genau, und deswegen momentan ist es unrealistisch. Deswegen ist es ein politisches Vorhaben. Wollen wir die Bahn als ein Business aufbauen, dann ist das, was die Bahn gemacht hat, in letzter Zeit das Beste, was du machen kannst. Wenn die nur rentabel sein soll, dann reduzierst du die Strecken auf
möglichst
das, was...
Möglichst viel Geld rauspressen.
Genau, möglichst viel Geld heißt möglichst moderate Ticketpreise, die so hoch sind, dass man sie bezahlen muss, also dass man ordentlich Cash damit macht, aber dass sich die meisten das noch leisten können. Vielleicht macht man noch so, dass man die mehr Geld haben, dann mehr zahlen, wie man es bei den Flügen macht. Dann machst du nur die rentabelsten Strecken, nur noch Berlin, Hamburg, Berlin, München, Frankfurt, Hamburg, solche Dinger, ja. Dann reduzierst du den ganzen Kladderadatsch, den du nicht brauchst, Bahnhöfe, Ersatzstrecken und so weiter. Also das wurde in der Vergangenheit gemacht. Das führt aber zu nichts. Wir haben ja trotzdem keine Einnahmen durch die Bahn als Staat, sondern wir geben immer noch mehr aus. Und die Leute fahren halt nicht mehr Bahn, die werden nicht mehr beteiligt. Und das heißt, das kann doch nicht das Ziel sein, dass wir politisch sagen, wir wollen daraus ein Business machen, wir wollen damit Geld verdienen. Sondern wir müssen es endlich begreifen, auch nicht nur als Klimaschutz. Weil ich habe das Gefühl, dass man manchen Leuten, kommst du mit Klimaschutz, und dann finde ich es doof, einfach weil Klimaschutz draufsteht. Aber du musst doch sagen, das ist ein Instrument für Daseinsvorsorge, für Beteiligung, für Demokratie und am Ende auch für unsere Gesellschaft als Ganzes und eben auch für die Wirtschaft. Ja, die Wirtschaft wird so viel besser. Wir haben ganz viele europäische Strecken, die zwischen Rotterdam und Österreich zum Beispiel sind, wo die alle durch Deutschland fahren. Ja, Deutschland ist ja das Hub für sämtliche Infrastruktur. Und das geht hier alles durch. Und das ist wirtschaftlich wichtig, dass die Bahnstrecken da sind, dass der Güterverkehr rollt. Das ist einfach wichtig für die Wirtschaft. Punkt.
Die Strecke wird ja auch deutlich verstärkt. Also gerade Frankfurt, Mannheim, Karlsruhe, da gibt es alle Projekte. Wobei genau. Man auch sagen muss, wenn die Bahn von solchen Projekten spricht, das macht sie seit ein paar Jahren, dann sind die projektiert auf 2030, 2040 irgendwann. Und wir bräuchten ja jetzt akut eine Verbesserung.
Und das ist das Ding, das wirst du nicht kriegen. Du wirst, egal was du machst, kannst du nicht morgen eine bessere Bahn haben. Warum? Weil der Kram gebaut werden muss. Und eine Hochgeschwindigkeitstrasse oder auch eine normale Trasse dauert einfach Zeit. Das heißt, es gibt da diesen schönen Spruch, der beste Zeitpunkt, einen Baum zu pflanzen, war vor 20 Jahren. Den haben wir verpasst. Wir hätten vor 20 Jahren den Abbau verhindern müssen und den Ausbau stärken müssen. Das haben wir nicht getan, weil wir einfach immer Verkehrsminister hatten, die sich nochmal nicht dafür interessiert haben, die das politisch nicht wollten. Das heißt, wir müssen diesen politischen Wandel in allen Parteien hinbekommen. Und dann müssen wir es hinbekommen, dass wir jetzt, weil der zweitbeste Zeitpunkt, Baum zu pflanzen, ist halt eben jetzt. Und das heißt, wir müssen jetzt investieren. Wir sind momentan schon bei einer Investitionsoffensive, das heißt, es wird mehr ausgegeben, das hast du eben auch gesagt, wo wir dann schon viele Strecken halt auch gerade verbessern, viele Bahnhöfe verbessern und so weiter. Das passiert schon, das heißt, wir sind jetzt ungefähr für die nächsten 2-3 Jahre in so einer wie sagt man, Talsohle?
Ja. Ja.
Also so am schlechtesten Punkt, wo man sein kann. Und ich finde, das hat man so in den letzten, also meinen 5 Jahren, hat man das auch gemerkt, wie es kontinuierlich bergab ging. Und es wird auch noch vielleicht 2, 3 Jahre weiter bergab gehen. Und dann wird es anfangen, wieder besser zu werden. Ja, ganz langsam, weil wir tatsächlich jetzt endlich investieren, weil wir die großen Projekte, die großen Knaller angehen. Also große Verbindungstrassen, ganz wichtige Wege. Aber wenn die jetzt erstmal zugemacht werden, kannst du dir vorstellen, was das für eine Katastrophe ist.
Also wenn es in 2 Jahren besser wird, dein Wort in Gottes Ohr. Nee,
ich habe gesagt, in 2 Jahren hört es auf, schlechter zu werden. Und ich hatte das zum Beispiel, Kölner Hauptbahnhof wurde saniert. Ja, der ist eine Katastrophe, weil da ist immer Stau und alles Mögliche. Und da haben die ihn saniert, haben die ihn dicht gemacht. Das war natürlich eine absolute Katastrophe, weil plötzlich du nicht mal mehr irgendwie da durchkamst und gar nichts mehr ging. Mittlerweile ist er saniert, er funktioniert besser und das ist jetzt so das Ding, wo wir halt jetzt halt hinkommen werden, dass es langsam besser wird. Aber ich will noch den dritten Punkt aufmachen und das ist die Sache, also wir müssen investieren, 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 da muss man sich halt die Frage stellen, wo soll das Geld herkommen? Ich finde Sondervermögen nicht falsch. Ich halte es aber auch für sinnvoll, dass wir können ja sagen, wir machen eine Investitionsgesellschaft im Sinne von, die Bahn ist ja eine eigenständige Gesellschaft und die kann auch eigenständig Schulden aufnehmen. So eine Aktiengesellschaft kann eigenständig Schulden aufnehmen, ohne dass es in den Staatshaushalt reingeht. Und das finde ich viel sinnvoller, wenn die Bahn einfach wirklich mal als ihr eigenes Unternehmen wirtschaftet und eben nicht sagt, wir hätten gerne immer nur Geld vom Staat, sondern eben wirklich sagt, wir holen uns Geld von den Finanzmärkten und investieren dieses Geld. Ja, wir gehören zu 100% der Bundesrepublik, aber es ist ja eine AG, ist ja immer noch eine selbstständige Gesellschaft. Und das müsste jetzt passieren. Fände ich sinnvoller, als ein Sondervermögen zu machen, was dann der Bundesregierung aufnimmt, bla 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 bla. Finde ich nicht vom Konstrukt nicht so sinnvoll, aber von der am Endeffekt
zumal
ist das
du
Gleiche,
dann ja. Aus ganz anderen Ministerien auch noch Rufe hörst nach Sondervermögen.
Genau. Aber am Ende ist es auch das Gleiche. Es ist am Ende Geld und 100 Milliarden, die Zahl stimmt auch, die wir bräuchten, um wirklich mal was zu bewirken. Und dann der andere große Punkt ist aber das Organisatorische. Und da haben wir aber auch schon, da hat die Bundesregierung jetzt auch schon ein bisschen angefangen, dass wir zum Beispiel dieses Streckennetz und die Bahnhöfe getrennt haben von dem Personenverkehr oder von dem Warenverkehr. Warum? Weil ein Netz immer ein natürliches Monopol ist und Monopole, wenn das Unternehmen haben, dann haben die natürlich eine Tendenz, dass sie es schlecht wirtschaften, dass sie es runterwirtschaften und ihren Konkurrenten keine guten Sachen verkaufen. Und das ist halt auch passiert. Wir wollen natürlich auf der Strecke mehr Konkurrenz, sodass die Deutsche Bahn ein Unternehmen von vielen wird, so wie Flixtrain und andere, und dass die einfach nur konkurrieren und der Staat sich vor allen Dingen um dieses Netz kümmert. Und das heißt, diese Netz- und Bahnhöfe, die müssen gut funktionieren. Und ich sage auch ganz ehrlich, diese Tendenz, ich fand das so dämlich, diese ganzen Einkaufsbahnhöfe, ja, das war der große Trend in den 90ern, dass man gesagt hat, wie können wir die Bahnhöfe irgendwie rentabel machen, wie machen sie zu Einkaufsbahnhöfen, zu irgendwelchen mallartigen Gebilden, finde ich, also hat sich überhaupt nicht rentiert. Bahnhöfe sind dafür da, dass Leute ankommen können, dass sie verweilen können, dass wir was zu essen kriegen können, dass man da mal sitzen kann. Und das, finde ich, fehlt da total. Das muss wieder mehr wieder der Fokus auch von den Bahnhöfen werden.
Das Modell, das du gerade auch vorgeschlagen hast, wir investieren, wir nehmen dafür aber auch private Kapitalanleger mit ins Boot, ist ja auch das Modell, das Volker Wissing, der Verkehrsminister, im Blick hat. Das heißt, da sind sich Grüne und FDP gar nicht so spinnefeind.
Wir sind sogar bei dem ganzen Thema mit der Aufsplittung von der Bahn zur Netzgesellschaft und private Bahnverbindung, sind wir auf einer Linie. Also da sind wir wirklich sehr, sehr ähnlich, weil wir sehen, dass das ist ein Marktanreiz, der sehr sinnvoll wäre. Und ich glaube, da könnte man vorankommen. Was ich ja auch noch geil fände, und ich glaube, da würden auch viele Leute mitmachen, warum kann man eigentlich keine private Unterstützung für die Bahn machen? Warum kann ich nicht sagen, hallo, ich würde gern, also vielleicht jetzt keine Aktie kaufen, aber so eine Unterstützungsaktie und der Bahn einfach Geld geben, weil ich will, dass die Bahn gut funktioniert und hier sind, keine Ahnung, 1.000 Euro und zahlt mir die in, keine Ahnung, 10 Jahren zurück oder sowas. Das wäre doch eigentlich ganz geil. Ja, also man kann sogar, es gibt extra ein Konto tatsächlich, wo man seine Staatsschulden abbezahlen kann als Bürger. Warum gibt es das nicht für die Bahn? Ja, dass man einfach sagen kann, weißt du was, Bahn, hier Spendenkonto Bahn, Sanierungsfall, ich gebe euch ein paar 100 Euro einfach, weil ihr so scheiße seid. Ich würde mir wünschen, dass ihr für meine Kinder und Kindeskinder irgendwann mal funktioniert. Hier ist ein bisschen Geld. Ich glaube, das ist richtig sinnvoll investiertes Kapital.
Ich habe das Gefühl, schon genügend in die Deutsche Bahn investiert zu haben mit den Ticketpreisen.
Also aber nur mit Zeit und Lebensmühe, nicht mit Geld.
auch mit Geld. Die Ticketpreise sind absurd hoch. Momentan fahre ich tatsächlich mit dem Auto von Karlsruhe nach Brüssel. Einfach zum einen bekomme ich keine Tickets durch die EM, also zumindest nicht kurzfristig, und zum anderen ist es so viel teurer mit der Deutschen Bahn gerade zu fahren als mit dem Auto, dass ich umgestiegen bin. Also zumindest für diese Zeit. Also, aber ich habe deine Worte noch im Ohr. In 2 Jahren wird es weniger schlecht. Wir setzen drauf und hoffen, dass das ja einfach auch von der Bundespolitik als starkes Thema erkannt wird. Und vielleicht hilft da eine EM, wenn ausländische Fans das nochmal ganz deutlich machen, ein bisschen das Thema auch in Deutschland nochmal zu pushen.
Ich will noch einen letzten Punkt sagen, um die Verbindung auch zu Europa nochmal dazu stellen. Deutschland liegt in der Mitte von Europa und alle Gütertransporte, alle Personentransporte, wenn sie denn mal über Bahn funktionieren sollen, gehen durch Deutschland. Momentan mit dem LKW. Ja, das macht ja auch, wenn viele LKWs über die Straßen fahren, macht das auch die Straßen einfach schneller kaputt. Aber die fahren alle durch Deutschland. Und das heißt, wenn Europa als Wirtschaftsraum funktionieren soll und als Logistikraum funktionieren soll, dann muss Deutschland gerade bei der Schiene nachliefern und zwar nicht nur für die Strecke Köln-Frankfurt, sondern für die Strecke Brüssel-Köln-Frankfurt runter bis nach Zürich, ja, oder bis nach Wien. Das heißt, wir müssen vor allen Dingen die Verbindungen wahren. Dann geht es in Ostdeutschland, bei den ostdeutschen Verbindungen eben nicht nur bis nach Dresden, sondern rüber bis nach Tschechien zu kommen, bis nach Prag. Dass man das Ganze weiterdenkt und eben nicht nur denkt, oh, da endet Deutschland und dann hört für mich die Strecke auf. Nein, dann fängt sie erst richtig an, weil das ist eine europäische Strecke. Und das ist so, so wichtig. Deutschland spielt da die zentrale Rolle und knausert sich dazu zu sehr kaputt. Und deswegen brauchen wir eigentlich eine europäische Initiative, dass man Deutschland da auch nochmal bestärkt und auffordert, da mehr zu machen.
Lass uns mal noch weitergehen zum dritten Thema, dass wir dafür noch ausreichend Zeit auch haben. Das dritte Thema, haben wir gesagt, soll in diesem neuen Format ein Nerd-Thema sein. Wir wollen da nicht über irgendwas labern, sondern wir wollen tatsächlich ein Thema haben, wo wir sagen, das ist interessant für euch. Habt ihr gerade bestimmt nicht auf dem Schirm, aber ist interessant für euch. Und in dem Fall haben wir mal wieder ein Space-Thema, weil China auf der Rückseite des Mondes gelandet ist und als erste Raumfahrtnation tatsächlich auch Material mitgebracht hat. Ne? Das ist 2,5 Millionen Jahre altes Vulkangestein und gibt uns Aufschlüsse darüber, wie die Erde entstanden ist, was wie der Mond entstanden ist, wie die Geschichte ist. Deswegen hat er diese Meldung aus meiner Sicht irgendwie zwei Facetten. Ne? Diese einzelne Aktion, wo jetzt dann die Forscher dran sitzen können, aber es hat ja auch diese Facette, China hat es allen gezeigt, wie weit sie gerade sind.
Ja, also erstmal genau für das Wissenschaftliche dahinter, das ist phänomenal. Also erstmal überhaupt auf der Rückseite des Mondes zu landen, das ist ja auch schon ein paar Jahre her, dass die Chinesen das als erste überhaupt gemacht haben, erstmal mit einer Sonde da zu landen. Und jetzt haben sie sogar noch Gestein mitgebracht und das ist technisch eine Meisterleistung, Punkt. Ja, das können wir in Europa nicht.
Warum?
Dann ist die technische Know-how dafür fehlt. Wir könnten es vielleicht, ja. Also wir haben wahnsinnig schlaue Leute, wir haben gute Universitäten, wir haben Technik, wir haben Satelliten- und Raketenhersteller, die könnten das machen. Aber wir haben nicht die Finanzierung, dass die oder das auch politische Interesse, dass man das halt eben tut. Und deswegen, vielleicht könnten wir es, wir haben das Potenzial dazu, aber wir können es derzeit de facto nicht. Punkt. Die nächste Ariane fliegt ja auch erst nächste Woche, wenn alles gut geht. Das heißt, wir haben momentan auch noch keine Trägerrakete, die uns überhaupt in die Richtung katapultieren könnte.
Muss man erklären, ne? Vielleicht für die Leute, die jetzt nicht so mit dem Weltraum befasst sind, diese Trägerraketen sind das A und O, weil die tragen im wahrsten Sinne des Wortes Dinge nach oben. Also zum Beispiel
ohne Trägerrakete keine Raumfahrt. Ne?
Das ist so
also
die Basis, brauchst
die Rakete, ne? Um irgendwie nach oben zu kommen. Und da haben wir momentan eigentlich gar nichts. Ne?
Das heißt, wir sind auf einen Elon Musk oder auf andere Nationen eben angewiesen, wo wir sagen, hey, können wir bei euch mitfliegen, irgendwas mit hochschießen oder irgendwas mit runternehmen.
Ne? Genau. Und das ist das. Wissenschaftlich ist es auch interessant, weil dieses Gesteinsmaterial von der Rückseite ist natürlich von einer anderen Stelle vom Mond und deswegen ist es interessant und es ist tatsächlich auch komplett unterschiedlich zu dem, was man von der Apollo 11 Mission hat. Also wir haben ja schon Gestein, das die Amerikaner mitgebracht haben, von den bemannten Mondmissionen. Und das ist auch sehr interessant, das wird auch immer noch wissenschaftlich analysiert. Aber wir haben nichts von der Rückseite und plötzlich sieht man, okay, das sind unterschiedliche Sachen. Ergibt ja auch Sinn, also hatten, glaube ich, auch alle erwartet. Aber es ist trotzdem sehr interessant, sich das nochmal genau anzugucken und für Geologen bestimmt was ganz, ganz Tolles.
Das heißt, es ist so die dickste Space-Meldung der letzten Jahre?
Boah, ich finde es schwierig einzuschätzen, weil es ist natürlich wissenschaftlich ist der Wert wahnsinnig hoch, technisch ist es cool. Ich würde aber sagen, zum Beispiel das Starship ist immer noch eine dicke Meldung technisch gesehen, weil sie auch nochmal ganz anderes Level von Space.
Sag mal 2, 3 Sätze zum Starship.
Starship ist das größte Raumschiff bisher was gebaut wurde. Es fliegt noch nicht komplett, ne? Es ist noch nicht erfolgreich gestartet, aber es hat schon sehr viele erfolgreiche Tests abgeliefert, ist schon einige Meter hoch, also mehrere hundert Meter hoch geflogen, hat auch schon ganz gut geklappt, ist noch nicht einsatzbereit, aber die kommen da gerade sehr, sehr weit und das wird halt die Kosten wahnsinnig runter.
Ein Elon Musk Projekt.
Genau, von Elon Musk. Und aber nichtsdestotrotz, was das auch zeigt, und das ist jetzt politisch, ist natürlich, dass China wahnsinnig weit gekommen ist. Ja, die sind bei der Spitzentechnologieentwicklung immens weit. Die haben das komplett selbstständig entwickelt. Diese Lange Marsch-Rakete fliegt extrem gut, haben dafür auch schon Preise gewonnen, weil die einfach sicher ist, die funktioniert, die läuft gut, Punkt. Die haben technisch richtig was auf dem Kicker. Wir wissen zu wenig, was die auf dem Kicker haben, weil wir keine Kooperation mit China haben. Das heißt, wir wissen gar nicht, was sie alles können. Wir sehen immer nur so die Erfolge und pupp, schwuppdiwupp, haben sie das gemacht. Und denkst du so, ui, das ist aber ganz schön fortschrittlich. Das heißt, sie sind wahnsinnig weit gekommen. Und für Europa bedeutet das, habe ich ja eben schon mal gesagt, wir haben das nicht so als Priorität auf dem Schirm. Ich sage nochmal, ich glaube schon, dass wir das könnten. Wir haben schon das Potenzial, derartiges zu machen. Wir würden jetzt nicht das Gleiche machen. Es ergibt keinen Sinn, zweimal das Gleiche zu machen. Nur um zu zeigen, guck mal, wir können das auch. Aber ähnlich herausfordernde Missionen schaffen wir. Wir sind ja zum Jupiter geflogen, andere Sachen, ja, coole Sachen dabei. Aber das ist schon sehr, sehr High-Level, was die da machen. Und das heißt, die haben auch ein gewisses Budget dafür. Und die geben da richtig viel Geld aus. Und ich sage mal so, wer technisch sowas lösen kann, kann technisch auch ganz viele andere Dinge schon machen.
Da gibt es halt nicht so die Transparenz untereinander, ne? Diese riesen Raumfahrtnationen. Jeder kämpft da so ein bisschen für sich. Die USA, Elon Musk vielleicht nochmal als Einzelkämpfer. Von Indien hört man ab und zu was.
Der Unterschied, genau, aber der Unterschied zu China und auch übrigens mit Russland auch zusammen. Wir haben so viele gemeinsame Missionen mit den USA gemacht. Ja, als DLR, also Deutsche Luftraumfahrtagentur. Als auch als ESA und auch die Franzosen, wer auch immer. Wir haben mit den Indern zusammen was gemacht, wir haben mit den Japanern was zusammen gemacht, wir haben was mit den Brasilianern zusammen gemacht, wir haben sogar auch mit den Südafrikanern, wir haben sogar auch was mit den Russen in der Vergangenheit sehr viel zusammen gemacht, ja, extrem viel zusammen gemacht, die ISS und so weiter. Die ISS ist ja auch eine Zusammenarbeit von ganz vielen Raumfahrtnationen. Aber die Amerikaner haben immer gesagt, die Chinesen machen da nicht mit. Die Amerikaner haben immer dafür gesorgt, dass wir mit den Chinesen nicht zusammen machen. Und das hat dazu geführt, die Intention war zu sagen, wir halten die Chinesen aus allem raus, dann kommen die technisch gar nicht erst auf das Level, wo wir schon sind. Das ist jetzt wahnsinnig zurückgefolgt, weil die Chinesen können das jetzt trotzdem alles, aber wir wissen nicht, was sie können, weil wir einfach diese Zusammenarbeit nicht haben. Bei den Russen wissen wir, was sie können, weil wir mit denen zusammengearbeitet haben. Das heißt, wir wissen relativ genau, wie deren Ablauf ist, wie die Struktur funktioniert, wie das politisch gehandhabt wird, wie das gesehen wird, wie das gemacht wird, was sie technisch können, was sie nicht können, wo sie Fehlstellen haben, was für Satelliten sie dementsprechend wahrscheinlich alle haben, die wir offiziell nicht kennen dürfen und so weiter. Bei den Chinesen wissen wir viele, viele Sachen nicht. Wir stochern so ein bisschen im Dunkeln. Natürlich weiß man Dinge und kann man sich Sachen irgendwie daraus aus den Veröffentlichungen auch irgendwie erschließen. Aber bei vielen Sachen wissen wir es einfach nicht. Und das ist ein großer Fehler. Und da sehe ich zum Beispiel das Potenzial. Die Amerikaner haben ein sogenanntes, das nennt sich Wolf Amendment, die dürfen mit den Chinesen nicht zusammenarbeiten. Punkt. Ist vom Senat einmal beschlossen worden. Wir haben das nicht. Und ich glaube, es wäre nochmal interessant zu gucken, wie könnte man mit den Chinesen mal so kleinere Zusammenarbeiten machen, einfach um zu verstehen, wie die funktionieren und wie das Ganze läuft. Und das wäre nochmal interessant, weil nochmal die Raumfahrt wird das entscheidende Thema des 21. Jahrhunderts. Oder der zweiten Hälfte des 21. Jahrhunderts, weil wir da einfach so immense Entwicklungen haben. Wir haben jetzt schon Kriege, die im Weltraum geführt werden. Das wird sich noch wesentlich verstärken. Wir haben Konflikte um Ressourcen, um verschiedene Interessen. Und wenn wir da nicht on point sind, wenn wir da nicht dranbleiben, dann werden wir da einen großen Einflussbereich und auch einen großen Interessensbereich verlieren. Und das Also das jetzt auch nicht nur an Amerikaner, die vielleicht hoffentlich weiterhin befreundet sind mit uns, sondern eben auch an Regionen, wo wir vielleicht gar nicht wollen, dass sie großen Einfluss haben. Letzter Satz. Lyndon B. Johnson, glaube ich heißt er, müssen wir nachgucken, der Nachfolger von Kennedy, der das Weltraumprogramm von Kennedy weitergemacht hat, der hat gesagt, wer den Weltraum beherrscht, beherrscht die Welt. Und das ist das Potenzial, was, glaube ich, ganz viele auch vor Augen haben. Und wenn wir das anderen überlassen, alleinige Herrscher über den Weltraum zu sein, ob es Elon Musk ist oder die Chinesen, weiß ich nicht, ob man das unbedingt will.
Wir haben dazu auch 2 Folgen schon aufgenommen. Hört da gerne rein. Warum ist der Weltraum für unseren Alltag so wichtig? Ne? Da haben wir auch genannt, es gibt immer mehr Weltraumschrott, weil eben so viel hochgeschossen wird und der bedroht die Satelliten, die unser Internet, unser GPS, unseren Alltag im Prinzip ermöglichen. Und warum auch die EU ein hohes Interesse dran haben sollte, da reinzugehen. Ich höre jetzt bei dir raus, der politische Wille ist nicht ganz da, so ordentlich Geld reinzubuttern, wie es eine USA, wie es China, wie es die Inder machen. Deswegen sollte die EU mehr auf Kooperationen auch eingehen. Das höre ich bei dir so raus.
Nee, also der politische Wille ist die eine Sache, weil ich glaube, dass das Verständnis dafür fehlt. Punkt. Ich glaube, dass viel zu viele politische Führer keine Ahnung haben. Period. Aber die Kooperation würde ich jetzt nicht machen, um das zu kompensieren. Wir müssen trotzdem wahnsinnig ausbauen, was wir machen und was wir können im Raumfahrt. Aber die Raumfahrt hat eben auch eine Tradition, zusammenzuarbeiten. Und wenn wir wissen wollen und mehr Know-how generieren wollen, auch über andere Player, kommen wir um eine Zusammenarbeit nicht hinweg. Und deswegen kann ich nur empfehlen, nochmal zu gucken, wie kann man mit den Chinesen vielleicht in diesem Bereich auch stellenweise zusammenarbeiten, um einfach besser zu verstehen, wie die ticken, wie die funktionieren und das dann besser einschätzen zu können.
Ich hoffe, euch hat der Einblick in dieses ein bisschen nerdige Thema gefallen. Ich hoffe, euch hat dieses neue Format, diese neue Folge gefallen. Gebt uns sehr, sehr gerne Feedback per E-Mail. Die findet ihr in den Shownotes. Aktiviert die Glocke, dann seht ihr jederzeit, wann eine neue Folge erscheint. Wir haben es angesprochen, wir werden uns kommende Woche vor allem um die Frage kümmern, wie wird man Kommissionspräsidentin, wie entsteht dieser demokratische Prozess. Niklas, vielen Dank dir für die Folge und wir hören uns beim nächsten Mal.
Ja, danke dir und vor allen Dingen danke euch allen fürs Zuhören und fürs Feedback geben. Wir haben in der Vergangenheit, vielleicht kann man auch mal sagen, zu den ersten 10 Folgen schon sehr viel Feedback bekommen und sehr positives Feedback. Deswegen haben wir uns eben auch entschieden, weiterzumachen. Und deswegen freuen wir uns sehr, wenn ihr uns Bescheid sagt und Bescheid gibt, wie ihr das bisher fandet, das Format, was ihr uns empfehlen wollt, was ihr mehr hören wollt, was ihr weniger hören wollt. Und ansonsten freuen wir uns, genau, uns dann nächste Woche wieder zu hören oder ihr uns zu hören und wir von euch zu hören. Und danke dir, Sebastian. Und bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.
Das waren Niklas Nienaß und Sebastian Raviol mit Einfach Europa. Der Podcast mit Themen aus der EU, die deinen Alltag betreffen.